Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Ein herzliches Willkommen zurück von Christian und mir. Heute widmen wir uns einem Thema, zu dem wir einige Zuschriften bekommen haben und das auch generell sehr viele Menschen umtreibt. Die einen aus Neugier, die anderen, weil sie selbst auch betroffen sind. Wir sprechen heute über Untreue. Und bevor die Sendung richtig losgeht, drücke ich direkt schon mal auf den Mythenknopf. Denn manch einer denkt sich jetzt bestimmt, ach, das ist doch bestimmt wieder so ein Männerthema. Denn ein Mythos hält sich beim Thema Untreue ja ganz hartnäckig und der lautet:
Männer gehen häufiger fremd.
Christian, hallo, ja. Bitte klär uns doch mal auf.
Hallo Anna, ja, so? Also dieser Mythos macht mich ja ganz schwach. Ich sage immer, und mit wem gehen die denn alle fremd? Ach, mit Frauen. Ach so, okay, ja, okay. Also natürlich ist die Zahl der Männer und der Frauen, die untreu sind, annähernd gleich groß. Wir wissen das auch für vergangene Zeiten. Es gibt so Studien aus den 40er Jahren, wo man das so untersucht hat, im konservativen mittleren Westen der USA, Blutgruppenuntersuchungen. Huch, was kommt heraus? 10% der Kinder sind überhaupt nicht von ihren leiblichen, von den Ehemännern. Der leibliche Vater ist ein anderer. Das hat man nie veröffentlicht, weil es zu peinlich war. Es gab ja auch nicht viele andere Gelegenheiten. So viele Singlefrauen liefen da nicht rum, ja. Und so viele Single-Männer auch nicht. Also, wenn man untreu wurde, wurde man eben mit jemandem untreu, der auch in der Partnerschaft war, ganz klar. Auch heute sehen wir das. Es ist im Grunde so ein bisschen so eine Umfragesache. Die Umfragen fragen dann Männer und Frauen, ob sie in ihrer Partnerschaft schon mal untreu waren. Und dann sagen eben 30% der Männer, ja, war ich. Und 15% der Frauen sagen, ja, ich war auch. Und dann ist der Unterschied riesengroß und das wird dann hinausposaunt durch die Presse. Aber das sagt ja nicht viel mehr, als dass nur 15% der Frauen es zugegeben haben, aber 30% der Männer. Also Umfragen sagen gar nichts. Besser ist, wir gucken ein bisschen tiefer und auf die Fakten.
Wow, da haben wir jetzt schon mal den ersten Mythos entkräftigt.
Anna, es ist ja auch einfach so, also dieser Mythos entsteht ja auch daraus, dass der Frau ja zugeschrieben wird, dass sie ja ausgesprochen züchtig ist und gar nicht so viel Lust auf Sex hat. Und der Mann, also wieder so ein, fast noch ein Mythos, der muss ja seinen Samen streuen. Ja, übrigens ein sehr populärer Mythos, also eher neueren Datums, jetzt nicht was Älteres. Und da wird dann so ins Tierreich geschaut. Also wir sehen, wenn wir diese Studien uns anschauen, die es gibt, dass die Zahlen enorm hoch waren, auch in der Vergangenheit. Leider, ja, enorm hoch waren. Und diese Studien werden auch deshalb nicht veröffentlicht, das muss man ja ganz klar sagen, auch wenn die aus den 40er Jahren sind. Bis heute wird dieser Teil der Studien nicht veröffentlicht, weil die Kinder, die damals geboren wurden, die leben ja noch. Das gäbe ein riesen Durcheinander. Also das ist alles.
Und wahrscheinlich ist das heute auch nicht unbedingt anders als damals, oder?
Nein, das ist heute nicht anders. Heute können wir die Abstammung ja viel leichter feststellen und dann sagt sich so ein Vater, bin ich denn überhaupt der leibliche Vater? Das gab es ja früher nicht, diese Möglichkeit, da konnte man ja nur vermuten. Also, es geht im Kern ja ohnehin bei der Untreue, wir werden ja da bestimmt gleich zu kommen, es geht ja auch gar nicht so sehr nur um die Sexualität im Sinne von, ich muss jetzt unbedingt mal wieder welche haben, sondern es geht ja um die Emotionen, die damit verbunden sind.
Und da kommen wir gleich noch drauf, ja.
Wir können uns vorstellen, dass das Männer wie Frauen gefehlt hat und heute auch, ja. Also früher gefehlt hat und auch heute immer noch fehlt, leider.
Okay, und ja, also bevor jetzt ein Teil unserer Zuhörerschaft ja trotzdem aussteigt und denkt, naja, aber Untreue, das ist trotzdem ja nichts für mich, das habe ich noch nie erlebt, das würde ich auch nie tun, da sollten wir, finde ich, direkt noch eine Bombe platzen lassen, denn, also ich habe Christian bei der Vorbereitung dieser Sendung letzte Woche noch gefragt, ja, wie viele Menschen gehen denn eigentlich fremd oder wie viele Menschen sind denn von Untreue betroffen? Und die Antwort hat mich fast umgehauen. Ich frage dich also direkt jetzt zu Beginn, nochmal, Christian, erzähl uns doch mal, wie viele von uns Untreue schon aktiv oder passiv in einer Beziehung erlebt haben.
Ich fange jetzt mal ein bisschen anders an, aber ich sag's gleich. Also, in unserer Kultur wollen 95% der Menschen in ihrer Partnerschaft Treue. Ja, der Rest sagt, ach, nur ja, warum nicht? Wir könnten ja auch mal was anderes. Ja, manche von denen nennen sich jetzt Polyamor. Ja, 95% wollen unbedingt Treue. So, und dann kommt der Hammer. 95% der Menschen erleben im Laufe ihres Lebens entweder, dass sie selber untreu werden, obwohl sie das nie vorhatten, oder dass der Partner oder die Partnerin untreu wird. Also ihnen widerfährt die Untreue.
Richtig krass, ja. Da sprechen wir jetzt auch von sexueller Untreue.
Ja.
Mhm. Hammer.
Wir reden jetzt noch nicht davon, dass sich einer in jemand anderen verguckt, verknallt, WhatsApp schreibt, romantischer Art, sondern wir reden nur über die sexuelle Untreue. Also 95% heißt ja nicht, 95% aller Partnerschaften kommt es vor, sondern das ist ja das, was die Wissenschaft die sogenannte Lifetime-Prävalenz nennt. Also im gesamten Lebensverlauf eines Menschen, ob er Untreue erlebt, also ob er selber untreu wird oder ob ihm Untreue widerfährt. So, mich jetzt mal gleich zu outen. Ich war untreu. Ja, ist lange her, 30 Jahre, also war 30 Jahre alt damals, das war wie du. Sehr unerfahren, wie ich finde, aus heutiger Sicht. Und das erste Mal mit einer Frau zusammen, 1-2 Jahre ging es und dann wurde ich untreu. Ist mir bis heute ausgesprochen peinlich, ist danach auch nie wieder passiert. Aber es ist mir dann doch eine Lehre gewesen, weil ich gesehen habe, wie leicht das ist. Wie leicht es ist, in einer Partnerschaft unzufrieden zu werden, nichts zu sagen, ja, und dann stattdessen mal zu gucken, ob das grüne Nachbarsgarten nicht doch grüner ist. Das ist ja so der Kern des Ganzen. Wir schauen woanders hin, weil da, wo wir sind, da ist irgendwas so nicht zufriedenstellend.
Also ich sehe das ja so ein bisschen anders, da kommen wir gleich noch drauf, dann auch die Position, die wir hier jeweils vertreten oder vertreten sollten, um ein bisschen ein größeres Bild auch aufzumachen. Aber bestimmt denkt sich jetzt der oder die eine von unseren Zuhörern auch, okay, also war ich hier vielleicht untreu oder hui, okay, dann war ich, wenn so eine hohe Zahl, dann hat mich das wohl schon auch mal irgendwann erwischt oder wird mich noch erwischen. Also ich finde es eine ganz schön hohe Zahl und vor allem, wenn wir jetzt auch von sexueller Untreue sprechen, auf andere Formen kommen wir später auch noch zu sprechen. Aber das zeigt, über dieses Thema müssen wir also wirklich reden, denn hier können nur sehr wenige ausschalten und sagen, also das betrifft mich nicht. Und Christian, du bist jetzt auch sozusagen ein Experte für Untreue, also beruflich natürlich, du hast auch schon private Erfahrungen gesammelt, aber alles, was wir heute besprechen und viel mehr, kann man bald auch in deinem Buch über die Liebe im 21. Jahrhundert nachlesen. Und daher musst du mir zu diesem Thema heute mal wirklich Rede und Antwort stehen. Denn ich bin da ja so ein bisschen kritisch mit der Untreue. Vielleicht nämlich altmodisch oder wie auch immer. Aber wir legen jetzt einfach mal direkt los. Ich würde gerne zu Beginn nochmal besprechen, was ist eigentlich Untreue? Denn falls hier jetzt noch die glücklichen 5% zuhören, die mit sexueller Untreue noch keine Erfahrungen gemacht haben, die dann hoffentlich aber wenigstens auch zu den 95% gehören, die gerne Treue erfahren wollen, da möchte ich gerne mal noch aufzeigen, dass es zumindest, wenn es nach unserem gerne genannten Liebesforscher John Gottman geht, auch noch andere Formen von Untreue gibt. Und das zeigt sich beispielsweise schon im mangelnden Commitment, also der mangelnde Einsatz für eine Beziehung, das ist auch schon eine Form von Untreue. Würdest du da zustimmen?
Ja, unbedingt. Mhm. Ich sag in der Beratung, ich berate relativ viele Paare mit Untreue, Ostermontag, das nächste. Also es ist eigentlich fast immer so, wenn einer untreu ist, ist auch der andere untreu. Der eine ist vielleicht sexuell untreu, ja, aber der andere ist in einer ganz anderen Form untreu. Also er verbringt kaum noch Zeit zu Hause, hat immer die tollsten Termine, da fühlt er sich auch viel wohler, immer unterwegs zu sein. Zu Hause ist er sehr ungern. Die Ehefrau nimmt ihm das dann krumm und eines Tages, das ist ein typischer Ablauf, wie Untreue entsteht. Eines Tages geht sie halt in einen Tanzkurs und da wird dann irgend so was Schönes getanzt und dann kommt der Tanzlehrer und der merkt sofort, wie unterversorgt sie ist. Ich nenne das die emotionale Unterversorgung, ja, und zack, ja, fängt er an, ihr Komplimente zu machen. Und im Kern besteht der größte Teil des Vorlaufs der Untreue aus diesen Komplimenten, diesen Zuwendungen, den emotionalen Zuwendungen. Das ist ja heute gar nicht mehr nötig, das jemandem persönlich zu sagen. Dafür haben wir WhatsApp. Das ist heute der Standard. Das geht über WhatsApp. Und jeden Tag kriegt sie jetzt 5 tolle WhatsApps von ihm. Was für eine fantastische Frau sie ist und wie sehr er sie toll findet. Da geht es gar nicht um Erotik. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Aber in dem Moment, wo sie sich dann verliebt hat, da ist natürlich kein Halten mehr.
Und hier sind wir eigentlich schon in der zweiten Form von Untreue, die man auch nicht sexuelle Untreue nennen kann, aber sozusagen eine nicht sexuelle Affäre. Also mit einem Kollegen, einem Ex-Freund, Bekannten, Bekannte, Tanzlehrer, was auch immer. das, was du jetzt hier gerade beschreibst. Ne? Und hier würde ich gerne mal noch einhaken. Jetzt könnte man ja sagen, na ja, aber das ist doch mein Freund, meine Freundin, dass man sich hier immer auch fragen kann, na ja, würde sich mein Partner über die Intensität dieses Kontakts denn ärgern? Oder tut er es vielleicht schon, vor allem, weil ich auch vertrauliche Dinge von unserer Beziehung mit dieser Person teile? Verberge ich diese Freundschaft vielleicht? Oder wird diese Person in Streitereien so auch mal in der Beziehung zum Vergleich herangezogen? Sozusagen so mit Thomas kann ich immer so schön reden oder mit Claudia, aber mit dir nicht. Das ist auch so das, was du meinst, oder?
Das ist eine Variante, in der, sagen wir mal, sich Untreue dann auch beim Partner findet, beim anderen Partner, bei demjenigen, der ein erotisches Angebot bekommt. Darum geht es mir ja auch im Kern. Mhm. Vollzieht sich das ein bisschen anders, ja, weil da haben wir dann das Moment, dass es eben zu einer Form der Verliebtheit auch kommt, ja, eine starke Verliebtheit, die dann dazu führt, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, an was anderes zu denken als an den anderen und daran, wie schön es wäre, jetzt in seinen, ihren, wie auch immer, Armen zu liegen. Und dann beginnt eben nach langem, langem Vorlauf in der Regel die erotische Affäre. Ich bin dafür, das wie John Gottman auch sehr weit zu fassen, was Untreue sein kann. Deshalb habe ich das so betont, der Mann, der unentwegt immer woanders sein muss. Mhm. Das ist eine Form der Untreue, ja. Und das muss man auch nochmal deutlich sagen, wer 5 Tage die Woche abends nicht zu Hause ist, der hat natürlich 5 Tage die Woche abends keinen Sex, das ist ja klar. Und darum ging es natürlich auch, das zu vermeiden, die Intimität. Mhm. Es geht ja um Intimität generell, das zu vermeiden. Wenn dann irgendwann der andere sagt, okay, dann suche ich mir einen Lover, dann ist das logisch. Es ist keine gute Lösung, das würde ich nie sagen, aber es ist natürlich logisch. An dem, was einer Untreue zugrunde liegt, das ist meistens eine Krise der Partnerschaft oder der Ehe, stricken in der Regel beide. An der Untreue selber strickt dann einer, mhm, ne, der sagt, ach, das ist jetzt so ein tolles Angebot von dieser Frau oder so ein tolles Angebot von diesem Mann, ich muss drauf eingehen. Nein, niemand von uns muss darauf eingehen, aber wenn das dann einmal anfängt, einmal läuft, dann ist meistens kein Halten mehr.
Mhm. Und du hast ja gerade auch gesagt, also sexueller Untreue geht eigentlich immer Untreue in einer anderen Art auch voraus. Also
nahezu immer. Also der Lieblingsbeispiel, was ich da erzähle, ist die Geschichte mit dem Zahnarzt. Also eine Frau trifft einen alten Freund wieder, hat so 2 Jahre nicht gesehen und erzählt ihm dann so, ach Mensch, und nächste Woche habe ich einen ganz schwierigen Zahnarzttermin und oh, alles ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. So, dann trifft sie ihn zufällig 5 Wochen später wieder und die unterhalten sich und dann sagt der Freund doch, sag mal, und wie ist denn das ausgegangen mit deinem Zahnarzttermin? Du hast doch da diesen Termin. Und in dem Moment denkt sie, ups, mein Mann, der hat sich das nicht gemerkt, dass ich diesen Termin hatte und dass das für mich so schwierig war. Aber dieser Freund hat sich das gemerkt. Naja, und in diesem Vergleich schneidet also der Ehemann schlecht ab, völlig zu Recht übrigens. Also da ist offensichtlich eine große Lieblosigkeit schon entstanden. Und wenn die jetzt mit diesem Freund öfter mal Kaffee trinken geht und er immer sehr aufmerksam ist und der Ehemann nicht, dann ist es unvermeidlich, dass sie immer öfter denken wird, oh, ich wäre aber viel lieber mit ihm zusammen.
Also hier, wenn man das zeigt, also das kommt, Untreue kommt nicht vom Himmel gefallen. Da geht schon auch was vorne weg. Und jetzt hatte ich schon mal zwei Arten von Untreue, wie man sie noch haben kann, schon mal genannt. Lügen gehört auch dazu. Also unehrlich zu sein ist auch eine Form von Untreue, auf die dann mit Untreue reagiert werden kann. Genauso wie dieses typische Bündnis gegen den Partner zu schmieden. Also so wichtige Entscheidungen, die eigentlich zwischen dem Paar ausgemacht werden sollen, die dann ja jetzt mal typischerweise mit der Mutter oder dem Vater besprechen und dann am besten noch gemeinsam mit Freunden oder Angehörigen den Partner kritisieren und sozusagen eine Front aufbauen. Und was du auch gerade gesagt hast, jetzt zum Zahnarztbeispiel, passt ja ganz gut diese Abwesenheit oder Kälte. Also nicht für den anderen da sein, wenn er die emotionale Unterstützung braucht. Das ist jetzt beim Zahnarzt, könnte man noch sagen, na gut, also das ist so ein Termin, so ein alltäglicher, vielleicht muss man den gar nicht teilen, aber ein Stück weit, wenn für einen Partner ein Thema wichtig ist, dann braucht es da die emotionale Unterstützung des anderen. Ansonsten kann das Türen aufstoßen für Verführung sozusagen. Ja. Und Entzug von sexuellem Interesse hast du auch gerade schon mal genannt. Der Mann entzieht der Frau das sexuelle Interesse, indem er zum Chor 5-mal die Woche geht und sie sich denkt, naja gut, dann suche ich mir einen Lover. Aber ist das denn wirklich eine gute Idee?
Ja, das ist eben die Frage. Also natürlich ist es eine vollständig logische Idee. Ja? Ich bekomme in dieser Partnerschaft nicht das, was ich mir wünsche. Und viele Menschen sind dann, wenn sie das merken, nicht in der Lage, das überhaupt zu verbalisieren, so wie ich es jetzt gesagt habe. Die sagen das nicht so. Sie spüren das auch nicht so eindeutig, dass es so ist. Und deshalb treten sie dann auch nicht für ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Die Frau sagt dann nicht, hey, sag mal, 5-mal die Woche, das will ich nicht. Wo bleibt denn ich? Wo bleiben die Kinder? Also wo bleibt das Miteinander? Die reden nicht darüber, sondern sie lassen es laufen. Und dann entwickelt das natürlich eine Eigendynamik. Ob das eine gute Eigendynamik ist, die sich dann entwickelt, ist eine ganz andere Frage. Ich rate ja Menschen, die in ihrer Partnerschaft zu wenig bekommen und sich dann nach außen richten und eine Liebschaft haben, stets und ständig ab. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich auch mal zurate. Da können wir nachher auch noch kommen. Ja. Aber,
spannend.
Aber normalerweise rate ich ab mit folgendem Argument. Ich sage, wissen Sie was? Im Kern schaden Sie sich selbst damit am allermeisten. Also, die Frau entscheidet jetzt, mein Mann ist 5-mal die Woche im Chor, dann lege ich mir einen Lover zu, was soll denn das? Ja? Mhm. So, von dem Zeitpunkt an ist ihre Ehe aber instabil. Wenn er das erfährt, dann wird es ziemlich hoch hergehen. Das ist das eine Problem. Ja? Natürlich, wenn es nicht kommuniziert ist in der Partnerschaft, ist es okay, wenn ich fremd gehe, ja, und er weiß das auch. Na, es gibt so Gespräche, durchaus, also immer wieder, dass Menschen sagen, ach, na ja gut, dann machen wir das so. Ich bin ja beruflich so eingespannt und dann holst du dir deinen Sex woanders. Das ist so wie...
Und hier müssten aber die Alarmglocken doch eigentlich schon läuten, oder? Also
meine ja, meine leuchten da. Aber ich habe es ja zugegeben, also als ich jünger war, sind meine Alarmglocken nicht geleuchtet, haben sie nicht geleuchtet und ich habe selber diese Falle nicht gesehen, in die man da reintappen kann, indem man sagt, ach na ja, dann versuche ich eben außerhalb der Partnerschaft das zu kriegen, was mir fehlt, in der Partnerschaft fehlt. Also diese Versuchung ist ungeheuer groß, aber wenn es dann dazu kommt, wenn es zur Untreue kommt und das auch alles ganz super ist, der Sex ist fantastisch, ja, dann beginnen die Probleme ja eigentlich erst, denn dann wird diese, wir waren jetzt bei einer Frau, die untreu wird und der Mann ist immer im Chor, ja, bleiben wir dabei für eine Weile, könnte ja auch umgekehrt sein, beginnt es für diese Frau immer schwieriger zu werden, zu spüren, wo sie hingehört. Sie hat jetzt also den tollsten Sex des Jahrhunderts mit ihrem tollen Lover und das, ja, Sex führt eben zu Verbundenheitsgefühlen. So ist es nun mal bei den meisten Menschen. Nur wenige können sich dem entziehen. Das hat sie jetzt und mit ihrem Mann hat sie die 2 Kinder und die wenige Zeit und die wenige Intimität, die dadurch auch entsteht. Und diese Zweigleisigkeit wird dazu führen, dass sie sich innerlich immer zerrissener fühlt. Immer zerrissener mit der Zeit fühlt. Und diese Zerrissenheit, die wird ihr nicht gut tun. Das ist das, was wir dann sehen, was ich dann sehe in der Beratung. Es tut ihr nicht gut. Es wäre für sie sinnvoller gewesen, von Anfang an ihrem Mann zu sagen, pass mal auf, das will ich so nicht. Ich will was anderes. Damit wäre sie auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingetreten und hätte sich die Zerrissenheit erspart, die einsetzen wird. Und solche Liebschaften halten in der Regel nur etwa, ich sag mal so, man sagt 9 Monate. Nach 9 Monaten sind die meisten vorbei. Länger hält es nicht und manche dauern noch länger, aber damit wird die Zerrissenheit-Frage ja immer schlimmer und immer schlimmer. Da, wo ich den tollsten Sex habe, bin ich nicht zu Hause. Da, wo ich zu Hause bin, werde ich überhaupt nicht begehrt, fühle mich nicht begehrt. Das ist für Menschen schwer auszuhalten.
Und besonders bei uns ist ja immer, wir appellieren ja auch an die Verantwortung unserer Hörer und Hörerinnen. Dass, also wenn wir jetzt gerade von Untreue sprechen, wir haben gesagt, naja, sexueller Untreue geht immer auch ein Stück weit Untreue voraus in einer anderen Art eben. Und dann kann man als Paar darauf achten, dass Vorstufen von Untreue schon mal gar nicht passieren, um die Liste einfach noch komplett zu machen und damit jeder sich da mal an die eigene Nase fassen kann. Respektlosigkeit ist auch eine Form von Untreue. Ungerechtigkeit, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die klassische Aufteilung von Haushalt beispielsweise und Arbeitsverteilung. Das könnte auch eine Form von Untreue, Vorstufe zumindest sein. Und ganz wichtig auch die Unzuverlässigkeit. Und jetzt haben wir aber natürlich auch die andere Seite, die nicht unbedingt mit sexueller Untreue darauf reagieren muss, wenn solche Sachen in der Partnerschaft vorkommen. Denn man könnte ja auch, wie du schon gesagt hast, Christian, dem anderen einfach mal mitteilen, dass was dass das, was da erlebt wird, auch wehtut, dass es sich nicht gut anfühlt und dass man da was ändern muss, um den anderen auch die Chance zu geben, es künftig anders zu machen. Du sagst, gut, Untreue bahnt sich irgendwie an und deswegen kannst du das schon auch nachvollziehen, dass das passiert. Aber jetzt so dieses typische, ich habe einen zu viel getrunken und jetzt werde ich einfach mal untreu, was man ja auch ganz oft hört. Also kann man überhaupt so betrunken sein, dass man den anderen vergisst? Oder ist da auch einfach schon so eine große Frustration im Hintergrund da, dass es einfach zwangsläufig irgendwann passiert?
Nun habe ich so eine Geschichte, die mit Alkohol beginnt, tatsächlich in der Beratung noch nie gehabt. Mhm. Es endet im Bett, ja, aber es beginnt fast nie mit Alkohol, sondern es beginnt mit ich sag's mal so, was den Menschen fehlt, du hast es sehr schön im Grunde gesagt, ist Anerkennung, Wertschätzung, mhm. Respekt. Ja? Mhm. Und wenn mir Anerkennung, Wertschätzung, Respekt fehlt, dann bin ich empfänglich. Und jemand da draußen spürt das. Er begegnet mir, merkt, oh, da ist jemand, dem fehlt das, und er gibt es mir. Das ist im Grunde der Ablauf. Und da muss Alkohol überhaupt keine Rolle spielen, denn das alleine ist ja schon euphorisierend genug. Mhm. Ja? Oh Mann, jetzt kriege ich hier so viel Positivität, mich findet jemand toll. Das ist der Kern. So, um jetzt zu unserem Bild von Partnerschaft nochmal zu kommen, das wir haben. Ja, in unserer Kultur glauben wir, dass wir uns verlieben müssen und dann wird das schon. Ja, das ist das Hollywood-Klischee oder das Klischee der deutschen Vorabendserie. Wir mhm. wissen, dass das falsch ist. Ja, das wissen wir aus der Forschung. Wir wissen, dass Liebe Bestätigung braucht. Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Interesse für das, was mich als Person ausmacht. Und das bitte jeden Tag. Jeden Tag möchte ich, dass meine Frau das wissen will, wie es mir geht. Naja gut, vielleicht gibt's mal einen Tag, wo sie mit sich beschäftigt ist oder zwei, kann ja auch sein, ist auch in Ordnung. Nur dauerhaft ist das keine Lösung. Mhm. So, unsere Kultur sagt uns aber immer, dass das eine Lösung ist. Und deshalb passiert es natürlich auch unendlich vielen Menschen, dass sie denken, ach na ja, so eine gewisse Lieblosigkeit, das ist ja in Ordnung. Eher Männern, ja, es glauben eher Männer, dass das in Ordnung ist. Und weniger Frauen, dass das in Ordnung ist, sich nicht mehr zu kümmern umeinander. Also dieses Manko, dieses starke Manko, ich bekomme zu wenig, das entsteht natürlich in langjährigen Partnerschaften viel eher. Ich bin jetzt 21 Jahre mit meiner Frau zusammen und ich weiß, dass es wirklich, es ist jeden Tag wieder ein sich begegnen, ein genau hinschauen, ein füreinander Dasein. Mhm. Aber wenn man damit aufhört, ja, dann wären wir auch nicht mehr zusammen. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so diese Lieblosigkeit, ach, geh mal deiner Wege, ich geh mal meiner. Das interessiert mich auch überhaupt nicht, wie dein schwieriger Zahnarzttermin war. Ich bin doch so mit meinen Dingen beschäftigt. Du behellige mich doch bitte nicht mit deinen Bewerbchen. Ja, das funktioniert eben nicht.
Mhm. Und also, dann wird sie dich ja eben auch nicht behelligen, wenn dann der nette Nachbar sagt, ach ja, jetzt, wie war es denn beim Zahnarzt? Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken zusammen? Dann wird sie dich darüber auch nicht mehr informieren, ne? Und dann
wird sie nicht tun. So, und es geht ja nicht immer nur um Zahnarzttermine. Ich nehme dieses Beispiel so gerne, weil das so unscheinbar ist. Es ging doch nur um einen schwierigen, für die Frau schwierigen Termin. Das war jetzt nicht, ich guck mal nach, das war schon mehr. Ja, so. Und der Mann geht nicht mit. Es gibt gravierendere Dinge. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mal die Untreue eines sehr prominenten Paares durch die Presse ging. Und was kommt am Ende raus? Naja, sie hat Brustkrebs bekommen. Er hat sich um seinen Fußball gekümmert und nicht um seine Frau. Und das hat sie ihm übel genommen. Und was hat sie getan? Naja, hat sich einen Lover zugelegt. Was macht eine moderne Frau, wenn der Mann sich nicht ordentlich kümmert? Sie legt sich einen Lover zu. Und damit geht diese Ehe natürlich den Bach runter. Logischerweise, weil jetzt das wichtigste Gut einer Partnerschaft verloren geht, das Vertrauen. Und diese Lösung, in Anführungsstrichen, der Untreue, ist in aller Regel ein Weg in den Abgrund. Ja, weil es der Partnerschaft kaum noch eine Chance gibt. Deshalb warne ich so sehr und sage, bitte, seien Sie vorsichtig, überlegen Sie sich ganz, ganz, ganz genau, ob das wirklich der richtige Weg ist. Die wenigsten tun das, ja. Sie folgen ihrem Gefühl in dem Moment, das sagt, ach, ist das so schön, begehrt zu werden. Ach, da kümmert sich jemand um mich. Mhm. Dann gibt's diese sogenannten Kaffee-Buddies, ja. Man geht immer einen Kaffee trinken. Und wie lange trinkt man einen Kaffee zusammen? Naja, das macht man ein paar Wochen oder Monate. Der andere ist aber viel, viel einfühlsamer als mein eigener Mann. Und dann ist die schiefe Ebene eben schon lange betreten und es läuft immer weiter hinab.
Und was kann man jetzt vorbeugend tun? Also wir kommen gleich nochmal auf die, was ist dann wie mit der Untreue jetzt genau, aber wie kann man das jetzt also vorbeugen? Wir haben ja schon mal gesagt, also eigentlich ist es wichtig, dass erstmal in der Partnerschaft bestimmte Werte gelebt werden und dann aber, wenn man eben so einen Kaffee-Buddy hat, ist es auch ganz wichtig, den Partner zu informieren über Angebote von außen auch, oder?
Das Wichtigste ist tatsächlich die Offenheit. Also wenn ich anfange, Dinge nicht mehr zu erzählen, die ich erlebe in dieser Richtung, dann wird es schwierig, ja. Mhm. Ich hatte es gerade im Bekanntenkreis, da bekommt ein Mann ein Angebot von einer jungen, hübschen Dame. Er sagt seiner Frau nichts, das hat ja keinerlei Bedeutung. Naja, nach ein paar Wochen hatte sie ihn rum. Dann ruft er mich an. Ich sag, ja, du, sag mal, das ist doch ganz einfach. Sobald du ein Angebot bekommst, ein eindeutiges, erotisches Angebot von einer, was weiß ich, Bekannten, Arbeitskollegin, was auch immer, ja, sagst du es deiner Frau. Ach so, ja, sagt er. Ja, sage ich, das ist doch ganz einfach. Ich habe mal ein erotisches Angebot bekommen von einer Klientin tatsächlich. Ich habe das kam per Mail,
sehr
ich habe es meiner Frau gezeigt. Ja, guck mal hier. Und dann haben wir eine gemeinsame Antwort formuliert und jetzt haben wir dann mit beiden Namen unterschrieben. Damit war die Sache erledigt. Ja, warum geht er denn auf dieses Angebot ja erstmal nicht eingegangen, aber er hat sie eben weiterhin gesehen, weiterhin getroffen. Und das war sein Fehler, weil das tut dem Ego so gut. Oh, da ist jemand, der mich so toll findet. Haha, spielen wir mal so ein bisschen mit dem Feuer. Nein, ich werde bestimmt nicht untreu. Ja, das ist leicht gesagt. Wenn es erotische Angebote gibt, dann muss das Gegenüber sie ablehnen. Und das muss auch dauerhaft sie ablehnen. Und das gelingt nicht jedem.
Jetzt haben wir so die Gründe, warum Menschen untreu werden, schon langsam angetastet. Aber ich finde, da ist jetzt mal wieder Zeit, dass ich nochmal auf den Mythenknopf drücke. Denn es geht weiter mit dem Mythos.
Frauen und Männer gehen aus ganz unterschiedlichen Gründen fremd.
Ja, da muss ich als, sag ich jetzt mal aus meinem privaten Ich, hätte ich das jetzt auch gedacht, ja, weil Frauen, denen fällt es einfach an Zuwendung, die brauchen einfach Bestätigung im Sinne auf der Gefühlsebene und Männer, du hast es vorhin schon gesagt, die wollen einfach ihren Samen verteilen und haben einfach da so, da läuft ein kurzer Rock vorbei, sage ich jetzt mal ganz, ganz plakativ, dann sind die quasi gar nicht mehr zu retten, da funktioniert dann einfach irgendwas unterbewusst, warum sie fremdgehen.
Ich halte das für Geschlechterstereotype und wir wissen aus der Forschung, dass Menschen dazu neigen, ihre Selbstwahrnehmung entlang von Geschlechterstereotypen zu ordnen. Ja? Das heißt, die Frau nimmt dann weniger wahr, dass sie ein erotisches Interesse auch hatte und mehr, dass ihr das Gespräch fehlte und wird das betonen. Und der Mann nimmt mehr wahr, dass da ein erotisches Angebot da ist und weniger wahr, wie sehr ihm die drei Dinge fehlten, von denen ich erzählt habe. Anerkennung, Wertschätzung, Respekt.
Es sind also bewusst unterschiedliche Gründe, aber wenn wir mal genau hinschauen, sind es die gleichen.
Ich vermute, dass es einfach nur zwei Seiten der Medaille sind, weil ich gehe ohnehin davon aus, dass die Sexualität vom menschlichen Gefühlsleben nahezu nicht zu trennen ist. Das merkt man ja, wenn man mit Menschen arbeitet in der Paarberatung. Also das ist, fällt Menschen so entsetzlich schwer, einfach nur Sex zu haben, ohne jemanden ganz toll zu finden, emotional verbunden zu sein. Das ist keine Kleinigkeit. Das kriegen viele Menschen überhaupt nicht hin und haben das auch noch nie gemacht. Manche haben es vielleicht gemacht, als sie jung waren, nur Sex zu haben. Für die meisten sind es zwei Seiten einer Medaille. Und Frauen betonen mehr die eine Seite, Männer mehr die andere. Wenn man genau hinschaut, bei Männern wie bei Frauen, sieht man, dass es immer auch beides ist. Den Männern fehlt auch die Anerkennung. Sie sehen aber mehr, spüren mehr. Das ist auch eine Frage, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen. Sie spüren mehr das erotische Interesse dann irgendwann. Zu der fühle ich mich hingezogen. Und die Frauen spüren etwas deutlicher, wie schön das ist, gemocht und gewollt zu werden. Ja, das würde ich schon sagen. Mhm. Aber im Kern läuft es für beide Geschlechter auf ungefähr das Gleiche hinaus. Also Geschlechterstereotype durchziehen unsere Kultur unendlich und prägen unsere Wahrnehmung auch. Es gibt Studien, also wo man dann Menschen direkt nach einem Erlebnis fragt, wie war es denn? Ja, Männer und Frauen, es war halt sehr bewegend und es war so und so und so und so. Wochen später aber erzählen die Männer das entsprechend ihrer Geschlechterstereotype und die Frauen entsprechend ihrer Geschlechterstereotype. Also betonen vielmehr das, was nach ihren geschlechtstypischen also dem, was unsere Kultur uns geschlechtertypisch mitgibt, sie erinnern sollten. Also wir modellieren sozusagen unsere Erfahrungen auch anhand dessen, was uns eben mitgeteilt wird. Die Medien machen das ja pausenlos. Und demnach ist es eben klar, ein Mann interessiert sich nur für den kurzen Rock, aber ein Mann, der sich nur für den kurzen, also natürlich interessiert er sich für den kurzen Rock, vielleicht schaut er auch hin, das glaube ich sofort. Aber dass er sich nur dafür interessiert, das ist in meinen Augen ein Phänomen, das es gibt, gerade in jungen Jahren, aber das immer, immer seltener wird. Dann es gibt auch Frauen, die gucken nach knackigen Kerlen, keine Frage. Mhm. Und es gibt Kerle, die gucken nach anderen Kerlen, gibt's ja auch. Also ist ja keine Geschichte nur zwischen heterosexuellen Paaren. Mhm. Ich bin ganz sehr dafür, im Hinterkopf immer zu behalten, unsere Kultur gibt uns regelrecht vor, wie wir das zu sehen haben. Aber so sehr unterschiedlich ist das Erleben von Männern und Frauen in diesem Punkt nicht.
Ja, dann würde ich sagen, das leitet uns schon fast auch so ein bisschen zum nächsten Mythos. Denn wenn man jetzt sagen würde, okay, eigentlich gehen beide aus den gleichen Gründen fremd. Eigentlich heißt ja, naja, die Frau will, ist die Beziehung wirklich schon im Argen, wenn sie fremd geht. Der Mann will doch nur Sex. Da drücke ich doch einfach nochmal auf den Knopf, denn der nächste Mythos sagt:
Es war doch nur Sex.
Und eigentlich könnte man hier auch sagen, es war doch nur Kaffee trinken, WhatsApp schreiben, was auch immer. Aber wie siehst du das, Christian?
Wir wissen aus der Forschung, dass es nur Sex tatsächlich in einer gewissen Altersgruppe auch gibt. Also die hohe Zeit des Gelegenheitssex, 20. bis 24. Lebensjahr. Und das Interessante ist, kaum jemand von denen ist nüchtern. Also sie schaffen das gar nicht, ihr Gefühlsleben so zu betäuben. Also ohne Betäubung schaffen sie es nicht, Sex zu haben. So rum. Das ist interessant. Danach nimmt das immer mehr ab und immer mehr ab. Also nur Sex, das ist jetzt leicht dahergesagt. Es ist auch interessant, weil wenn man dann guckt, welchen Sex haben dann Männer oder Frauen, die fremd gehen, dann stellt man ganz schnell fest, das fällt denen auch noch total schwer, fremd zu gehen. Mhm. Also die Männer meiden dann das, was man Penetration oder Geschlechtsverkehr nennt im engeren Sinne, weil das ist ihnen dann nix, Frauen oft auch. Also man merkt daran, wie extrem stark das Gefühlsleben beteiligt ist. Also nur Sex ist wirklich ein Minderheitenphänomen, sehr stark konzentriert auf eine bestimmte Altersgruppe und ansonsten sehr stark konzentriert auf einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. 1-2% können das ganz gut. Einfach nur so Sex und Gelegenheitssex, ja. Aber der Rest sucht die Intimität, das Vertrauen, wirklich gemeint sein als Mensch.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal den Fall Untreue, sexuelle Untreue genau anschauen, jetzt könnte man ja meinen, da leidet vor allem dann die oder der Betrogene. Aber wer leidet denn wirklich unter der Untreue? Also die, die untreu sind oder die, die betrogen werden oder vielleicht die, die von außen dazukommen? Für wen ist es jetzt eigentlich wirklich schlimm? Gibt's da so pauschale Aussagen oder hast du da Erfahrungswerte?
Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich habe natürlich nur einen relativ kleinen Ausschnitt, ja, aber ich habe jedes Jahr etwa 10, 20 Fälle von Untreue und ich mache das ja schon ein paar Jahre. Also von daher habe ich schon einen gewissen Überblick. Und bei mir in der Beratungspraxis kann ich sagen, im Kern leiden alle. Sie leiden nicht immer in der zur gleichen Zeit, ja, aber wenn zu mir sagen wir mal bei einem Fall von Untreue, ja, zwei Ehepaare und über Kreuz, ne, gibt's dann eine Untreue. Mhm. Die Frau hat sich in den Mann des anderen Paares verliebt. Wenn die in die Beratung kommen, ich hatte bis zu 3, ich hatte noch nie alle 4 in der Beratung, aber ich hatte 3. Wenn die in die Beratung kommen, dann stellt sich heraus, alle 3 haben sich im Verlauf der Untreue schon so hart am Rande befunden eines Nervenzusammenbruchs oder ich sage dann manchmal sehr dramatisierend auch hart am Rande der Einweisung in die Psychiatrie. Und das ist ernst gemeint, denn ich habe auch schon solche Fälle gehabt. Der Mann denkt, ach nur ja, dann werde ich mal untreu, ahnt überhaupt nicht, was das jetzt nach sich ziehen kann, weil das zieht nach sich, dass er jetzt Angst bekommt. Oh Gott, wenn sie das jetzt rausbekommt, dann könnte ja meine Ehe zu Ende gehen und ich sehe mein Kind nie wieder. Und diese Gedanken führen dazu, dass er nicht mehr schlafen kann. Und weil er nur noch 3 bis 4 Stunden äußerstenfalls schläft, ist er nach etwa 3-4 Wochen völlig neben der Kappe. Mhm. Das ist vielen ja nicht klar, wie so ein Ablauf der Destabilisierung eines Menschen verläuft. Das Gefühlsleben hält den Menschen wach und nachts wach. Und weil der Mensch nicht mehr schläft, kollabiert er. Das ist der normale Ablauf und die übliche Entstehung von vielen psychischen, gravierenden psychischen Problemen. Ich hatte so einen Fall, der Mann war eben wirklich nach 3-4 Wochen schon in der Psychiatrie. Die Frau musste ihn da irgendwie rausholen und ihn in eine psychologische Klinik bringen. Er war zwar im Überfluss auch noch Pilot, er hätte seinen Job verloren, wenn das rausgekommen wäre. Also es war ein Riesendrama. Mhm. Wir unterschätzen einfach notorisch, wie schwer es ist, untreu zu sein, weil wir natürlich noch nie in dieser Lage waren. Ja, wir haben es ja noch nie gemacht. Und wir denken dann auch nur, ja, bin ich halt untreu, was soll denn passieren? Und haben keinerlei Ahnung, was passiert. Das ist natürlich ein ausgesprochen makaber, dass in diesem Fall, den ich jetzt zuletzt geschildert habe, derjenige, der untreu geworden ist, derjenige ist, der den schwersten Schaden genommen hat. Die Frau konnte gar nicht anders, als sich um ihren Mann zu kümmern. Um die Untreue haben sie sich Jahre später gekümmert, als sie dann zu mir in die Beratung kam. Aber in der aktuellen Situation hat sie alles nur gemanagt, super gemanagt, dafür gesorgt, dass er in eine gute Klinik kam, in der psychologisch orientierte und dass seine Depression abklang und dass er dann seinen Job wieder hatte. Wir unterschätzen die Folgen, die Untreue.
Aber ist das wirklich so? Da bin ich mir ja unsicher. Oder bin ich da so ein Sonderfall? Weil ich denke jetzt so, also wenn ich jetzt mir überlegen würde, gehe ich jetzt fremd, würde ich ja schon drüber nachdenken, was bedeutet das für mich, meine Partnerschaft und meine Zukunft?
Das ist so einfach, darüber nachzudenken und dabei zu dem Schluss zu kommen, dass es keine Bedeutung hat.
Aha.
Das ist das Problem. Du kannst ja einfach sagen, ach, na ja, es hat doch nichts zu bedeuten, mir fehlt halt Sex, dann habe ich den halt
woanders.
Es war
doch nur Sex.
Ist doch egal.
Ja.
Es war doch nur Sex. Dann habe ich halt Sex mit einer anderen. Das wird schon zu nichts weiter führen. Die Fantasie oder die Vorstellung, oh, das führt bestimmt dazu, dass ich ganz unsicher werde in meiner Partnerschaft, dass ich ganz schlecht schlafe und dass ich dann, nein, kein Mensch denkt das.
Also ich kann mich da noch dran erinnern, das habe ich oft im Fernsehen gesehen, das ist ja auch dieser Geschäftsmann, der Erfolgreiche, und der hat eine schöne Vorbilderbuch-Ehe, halt aber dann den Sex mit der jungen, schönen Frau, und aber eigentlich sind alle ganz glücklich, wobei die Geliebte, die ist noch eher unglücklich. Du hast jetzt viel von dem, der fremd geht, gesprochen. Was macht das mit dem oder ihr?
Ja.
Wie sieht's jetzt aus mit, erstmal vielleicht ja die Geliebte oder der Geliebte? Denn hier ist ja auch so ein bisschen, eigentlich könnte man ja sagen, ja, eigentlich die ist schuld, ja, weil die ist ja nur so eine Verführerin. Das ist ja auch so ein bisschen ein Stereotyp, den man über die Frau dann einfach setzt. Die hat dann ihre Reize ausgespielt und den Mann nicht mehr klar denkend gemacht und sie ist eigentlich die Übeltäterin. Aber wie geht's dieser Frau oder diesem Mann? Und vor allem, der Mann ist ja ähnlich auch dann, ne? Macht ja auch ein Angebot, das stellt sich zur Verfügung. Wie geht's diesen Dritten sozusagen?
Außenstehende Dritte schneiden oft sehr schlecht ab, ja. Mhm. Das nehme ich schon auch wahr. Denn ihre Chancen, diesen Mann oder diese Frau für sich zu gewinnen, sind sehr, sehr, sehr gering. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen, ne, auf den Stand der Forschung kommen. Stand der Forschung: aus 3% dieser Untreuefälle wird jemals eine stabile Partnerschaft.
Oh, okay.
Das ist auch ein schreckliches Suchmuskel. Die Erfolgschancen sind so gering. Aha. Da ist Tinder noch besser. Ja, also 3%.
Und woran liegt das?
Naja, weil es eben von vornherein von vielen nur als Untreue angedacht ist. Es liegt auch daran, dass Menschen aus einer bestehenden Partnerschaft heraus nicht gut wählen können. Das gilt besonders für Frauen. Aus einer bestehenden Partnerschaft heraus nimmt eine Frau mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% einen Mann, der genau das hat, was ihr am meisten fehlt. Das heißt aber nicht, dass er sich als Partner eignet, weil viele andere Dinge, die dieser Frau auch wichtig sind in der Partnerschaft, hat er gar nicht. Deshalb wird sie ihn auch gar nicht als Partner jemals in Erwägung ziehen. Das ist der Normalfall. Deshalb kommt es zu diesen extremen Zahlen. Also 97% gibt nie eine stabile Partnerschaft. Ist eine wirklich extrem hohe Zahl. Das liegt daran, dass wir aus einer bestehenden Partnerschaft heraus auf das schauen, was uns am meisten gefehlt hat. Das suchen wir jetzt. Also ob das Zuverlässigkeit ist, ob das Zuhören ist, ob das, egal was es ist, das genau suchen wir. Darauf genau achten wir. Und alle anderen Dinge, die uns auch noch wichtig sind, die fallen unter den Tisch. Dürfen sie auch, weil wenn man einen Lover hat oder eine Geliebte hat, wie auch immer, das ist ja nicht so wichtig, dass das jetzt rundum sozusagen für eine Partnerschaft eine geeignete Person ist.
Und die oder der Betrogene?
Dreht oft sehr am Rad, ja klar, das fühlt sich schrecklich an. Und ich sage dann in der Beratung immer, also für die Untreue sind sie nicht zuständig, das sollten sie auch niemals akzeptieren, wenn das ihnen zugeschoben wird. Aber sie müssen damit leben, dass die Grundlage der Untreue nicht immer, aber beinahe immer die Tatsache ist, dass sie eine Ehekrise haben. Ja, also bei langjährigen Beziehungen. Ja, wer zu Beginn einer Partnerschaft schon untreu wird, gibt es auch manchmal, ganz anderer Fall. Aber bei langjährigen Beziehungen, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, die Grundlage ist eine Ehekrise, die sich langsam entwickelt hat. Und um diese Ehekrise müssen sie sich kümmern. Das muss ich dann der Betrogenen oder dem Betrogenen beibringen. Das ist schwer, das ist wirklich nicht einfach. Der natürlich oder die natürlich in diesem ich bin das Opfer, ja, baden möchte und oh, mir wurde alles neu. Ja, das stimmt, natürlich. Also mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wurde betrogen, ich wurde belogen. Dazu kommt es, wenn Untreue rauskommt, der Partner oder die Partnerin meistens lügt, dass sich die Balken biegen. Das dauert oft Monate, bis die Wahrheit zutage kommt. Und in dieser Phase des Lügens entstehen so viele Verletzungen, vor allen Dingen der Möglichkeit, dem anderen jemals wieder zu vertrauen. Das ist dann das größte Problem, das jetzt entstehen wird für dieses Paar, wenn es die Ehe retten will, wenn es die Partnerschaft retten will, ist das Vertrauen. Das Vertrauen wird ruiniert durch die viele Zahl an Lügen.
Also müssen wir, wenn wir das erlebt haben, erstmal Verantwortung übernehmen, auch beide, ne? Und Vertrauen lernen, sagt so. Da habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Partner in vertrauensarmen Beziehungen leben deutlich kürzer als solche in vertrauensvollen Beziehungen. Also Vertrauen ist auch ein wirklich wichtiger Wert in einer Beziehung. Aber wie kann man denn Vertrauen wieder aufbauen? Wie kann man jetzt, was tust du mit den Paaren, die vor dir sitzen, wie die weitermachen wollen, aber wo einfach dieses Erlebnis stattgefunden hat?
Zunächst einmal möchte ich, dass derjenige oder diejenige, wer die Untreue als passiv erlebt hat, versteht, in welchem Ausmaß er oder sie selber beteiligt war an der Ehekrise. Wenn das verstanden wird, dann steigt ja auch die Handlungsfähigkeit.
Aber der andere ja auch, oder? Also der fremdgegangen ist oder die fremdgegangen ist, der war ja an dieser Beziehung auch beteiligt.
Natürlich, natürlich. Ich möchte nur erreichen, dass die Person, die sich sozusagen passiv fühlt, versteht, was sie tun kann oder was sie hätte tun können, welchen Beitrag sie selber geleistet hat zu dem ganzen Vorgang. Und um nochmal zurückzukommen, wir haben das vorhin ja thematisiert, wenn einer untreu wird, dann ist meistens der andere in irgendeiner Form auch untreu gewesen. Nicht immer sexuell, aber vielleicht emotional, vielleicht hat er sich ganz schrecklich sehr nur um seinen Job gekümmert, alles andere war völlig egal und so weiter. Und wenn das klar wird, wie sehr man vielleicht auch selber dazu beigetragen hat, die Ehe an den Rand zu bringen, dann wird auch klar, was man tun kann in der Zukunft. Es geht ja um Handlungsfähigkeit. Also was können wir beide als Paar tun, um in Zukunft ein besseres Paar zu sein? Das ist die Kernfrage für Paare, die mit diesem Thema Untreue eben in die Beratung kommen. Was relativ leicht ist, auch in der Beratung, ist, die außenstehende Geliebte madig zu machen, ja, oder der Frau den außenstehenden Lover madig zu machen. Das gelingt mir immer ganz leicht. Das ist ganz, ganz einfach, weil ich natürlich völlig unbeteiligt ganz kühl rational analysieren kann. Ja, also der Mann glaubt noch immer, oh, diese Frau kann ich für mich gewinnen, aber ich habe schon lange gesehen, warum diese Frau ihn gewählt hat. Kann das ganz einfach auch erkennen, weil ich nicht Beteiligter bin. Sie will ihn gar nicht. Sie will ihn als Lover, aber niemals als Partner. Solche Fälle habe ich häufig. Dann sagt der Mann zu seiner Geliebten, so, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Daraufhin serviert ihn die Geliebte ab, weil die wollte doch einen Lover und keinen neuen Mann. Die will nämlich bei ihrem Mann bleiben. Also das ist schon wirklich, ja.
Aber kann man denn darüber hinwegkommen, über diese Untreue?
Ja, man kann. Definitiv. Ja, wenn beide lernen, dass sie sich mehr um ihre Partnerschaft kümmern müssen, dann ist das möglich, darüber hinwegzukommen. Es ist auch gar nicht so entsetzlich schwer. Allerdings ist es ein Einschnitt, wenn es zu Untreue gekommen ist. Mhm. Das ist keine Kleinigkeit für die allermeisten Menschen, eben gerade wegen der Vertrauensfrage. Das Vertrauen muss dann langsam wieder aufgebaut werden. Eine Chance hat die Ehe oder die Partnerschaft nur, wenn beiden klar ist, das Ausmaß an Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Zuwendung zum anderen muss deutlich höher sein, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Möglicherweise muss der eine oder die andere lernen, in Zukunft rechtzeitig Warnsignale zu kommunizieren. Ups, ich habe da ein Angebot bekommen, ja, ein sexuelles Angebot oder ein Interesseangebot, jedenfalls irgendein Angebot, das eine Grenze überschreitet, bekommen. Und auch lernen, dass es für eine Partnerschaft wichtig ist, dem gemeinsam entgegenzutreten, nicht einzeln, gemeinsam.
Also auch das erfordert wieder ganz viel Selbstverantwortung, denn das ist natürlich nicht einfach, nehme ich mal an, als Betrogener, auch zu sagen, okay, ich tue mein Bestes oder ich sehe, was auch ich besser machen kann und vertraue dem anderen, dass er es auch nicht wieder tut. Und in welchem Fall würdest du sagen, also dann, nee, also das war jetzt schon, da sollte man sich trennen?
Ja, schwierige Frage. Als Paarberater bin ich natürlich dafür zuständig, jeden Weg zu finden, den es möglicherweise gibt, damit ein Paar zusammenbleibt. Wann gebe ich auf? Ich gebe auf, wenn mir klar ist, dass ein Paar über sehr viele Jahre keinen Sex mehr hatte. Also bei 5 Jahre, 10 Jahre keine Sexualität, das spricht eine sehr deutliche Sprache, weil der Hintergrund davon ist in aller Regel, dass das Gefühlsleben schon lange entschieden hat, ach bitte, ich will nicht mehr. Und dass die beiden es aber nicht realisieren. Solche Fälle habe ich in der Beratung immer mal wieder, wo dann 10 Jahre kein Sex oder noch fast makaberer, 10 Jahre grottenschrecklicher Sex, also wirklich so schlimm, dass beide Beteiligte nachher sagen, oh, war das schrecklich, ja. Ja, das muss man sich vorstellen, das gibt es dann über lange Jahre teilweise. Also bei 10 Jahren, 5 Jahren wird die Luft wirklich sehr, sehr dünn, weil dann haben Paare, also wenn es so lange keinen Sex mehr gibt oder nur sehr, sehr schlechten Sex gibt, dann haben Paare eben im Grunde innerlich gekündigt, sagt man auch dazu, auch in der Partnerschaft. Mhm. Ne? Sie haben einen Begriff eher aus dem Bereich des Berufslebens, dass jemand nicht mehr wirklich engagiert ist und ich habe noch meinen Job, aber ich will hier nicht bleiben. Innere Kündigung gibt es in Partnerschaften auch und die kann man vor dem anderen verheimlichen und vor sich selbst. Das ist der Vorgang bei den meisten Menschen. Denen ist das nicht klar. Die kommen zu mir in die Beratung und sagen, Thiel, können Sie nicht unsere Ehe retten? Und dann stelle ich ein paar Fragen und nach 1-2 Stunden sage ich dann, wissen Sie, ich kann Ihre Ehe nicht retten. Ich kann Ihnen eigentlich nur dazu verhelfen, dass Sie möglichst zivil auseinandergehen. Zivil auseinandergehen will ja kein Mensch, man will ja mal den Rosenkrieg und ich muss das dann verhindern. Ja, aber mehr kann ich dann oft wirklich gar nicht mehr machen, als in diese Richtung zu gehen. Das sind seltene Fälle, aber die kommen vor, ja. Normalerweise muss ich mich auf den Standpunkt stellen, was zu machen ist, das werde ich jetzt herausfinden. Ich werde herausfinden, ob es einen Weg gibt und dass es einen Weg gibt. Mhm. Ob die Beteiligten ihn dann auch gehen können, ist noch eine völlig andere Frage. Das habe ich nicht, kann ich nicht beeinflussen. Ob die Frau sagt, okay, ich schieße meinen Lover in den Wind, da habe ich wenig Einfluss drauf.
Und wichtig ja auch für alle jetzt, die sich überlegen, na gut, ich würde gerne an meiner Beziehung arbeiten. Ich würde dieses Thema gerne hinter mir lassen und weitermachen. Da finde ich es auch einen tollen Tipp. Das hattest du schon mal gesagt. Wenn die Gegenseite, also der andere, der Partner, nicht kooperativ ist und sagt, nee, also eine Beratung, ich bin zwar jetzt fremdgegangen oder du bist jetzt fremdgegangen, ich möchte nicht an uns arbeiten, dann ist das auch so ein Warnzeichen, ne? Wo man sagen könnte, okay, also das ist... Einer will, der andere will nicht dran arbeiten, dann ist das auch ein Stück weit vergebene Liebesmüh.
Weitgehend. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil es gibt tatsächlich Partnerschaften, die trotzdem funktionieren. Die funktionieren, und das muss man ganz deutlich sagen, allerdings nur, weil Frauen dann eben 100% der Arbeit übernehmen. Ja? Dann kommen die alleine in die Beratung und machen das ganz alleine alles und versuchen es zu klären, weil der Partner nicht bereit und in der Lage ist, was zu tun. Ja, ich finde es unfair. Aber wenn sie sich nicht trennen wollen, bleibt ihnen ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Mhm. Man kriegt nicht jeden Mann in die Beratung.
Aber vielleicht hilft das jetzt auch der ein oder anderen Frau oder dem einen oder anderen Mann, der sagt, oh, ich mache doch alles, ich will doch, aber meine Frau, mein Mann macht nicht mit. Dann ist es vielleicht auch mal ein schönes Feedback zu hören. Naja, kann funktionieren, aber die Frage ist, was ist das? Inwiefern ist das fair? Ja.
Es ist schwer. Ja, es ist schwer, weil Verantwortung sollen ja beide übernehmen. Mhm. Und wenn einer es gar nicht tut und immer nur sagt, nö, ach, ich weiß gar nicht, was du hast und wir brauchen keinen Rat. Also gerade nach Untreue, wenn es der Mann sagt ohnehin, nö, das will ich jetzt ad acta legen. Ich will da gar nicht mehr drüber reden. Verzeih mir einfach und dann ist alles gut. Und das lasse ich nicht durchgehen. Das funktioniert ja gar nicht. Solche Fälle sind oft sehr, sehr schlecht. Es reicht nicht einfach zu verzeihen. Verzeihen ist möglich, das halte ich tatsächlich für möglich in solchen Fällen, aber nicht einfach so, mal eben verzeihen, ja und das war's jetzt, wir reden dann nie wieder drüber. Es ist wichtig herauszufinden, wie ist uns das passiert, warum ist uns das passiert, was kann gewährleisten, dass es nicht wieder passiert, wie kannst du mir Sicherheit geben, dass es nicht wieder passiert. Also diese Fragen müssen besprochen werden und es muss auch immer wieder sich entschuldigt werden und bedauert werden, auch Mensch, das war wirklich eine blöde Idee von mir, ich hätte dir das gleich sagen sollen und so weiter. Also diese Sätze müssen immer wieder fallen, weil um Wunden zu heilen, brauchen wir eigentlich immer wieder so ein bisschen Balsam, ja. Balsam für die Seele und nicht einmal gesagt und das war's jetzt, das reicht nicht aus.
Okay, super. Also wir haben hier, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Wir müssen aber jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Und ja, für alle, die sich jetzt ja vielleicht in einem Trennungsprozess befinden, kurz vor der Trennung stehen und so weiter, wird Christian mir angekündigt, leider nächste Folge untreu. Er wird sich mit einer anderen Frau über die Liebe unterhalten.
Ich treffe mich mit einer anderen Frau. Richtig.
Ich weiß davon und ich hoffe, wir finden danach dann wieder zueinander. Oder wir finden wir schaffen natürlich
das.
Wieder zueinander.
Wir schaffen das, Anna.
Dann geht's wieder weiter.
Ist wirklich, die Kollegin Nadja von Saldern ist Trennungsexpertin und ist auf das Thema, wie schaffen wir es, gut durch eine Trennung zu kommen, spezialisiert. Das ist eine eigene Profession, Scheidungsmediation. Und die kommt bei mir nur ganz am Rand und gelegentlich vor. Bei der Kollegin aber kommt sie stets und ständig vor. Und deshalb gibt es beim nächsten Mal ein längeres Interview mit Nadja von Saldern zum Thema Scheidungsmediation.
Super, okay, spannend. Ja, und ich freue mich dann auf die übernächste Folge. Da haben wir auch schon was vorbereitet. Das wird dann wieder ein bisschen mehr positiv für alle, die einen Neuanfang brauchen, wagen wollen. Und über Fragen freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Vielleicht endet die ein oder andere ja auch in den nächsten Folgen. Und daher starke Ermutigung auch nochmal an uns, alles, was euch auf den Lippen brennt, zu liebe@welt.de zu schicken. Und das erreicht uns dann und wir wählen aus und antworten auf jeden Fall. Und ansonsten viel Spaß beim Hören, beim Weiterhören, beim Umsetzen, beim Liebe, Lieben, Liebe machen und euch alles Liebe.
Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.